Herzlich willkommen bei der Christusgemeinde Emmendingen.
Wir befinden uns jetzt schon seit einiger Zeit im Matthäusevangelium. Wir sind da voll drin, wir sind im 8. Kapitel. Wir beenden heute das 8. Kapitel, so Gott will, und wir den Gottesdienst überleben. Und Jesus ist auf seinem Heilungstrip unterwegs, er begegnet vielen Menschen. Und wir haben uns in der letzten Woche angeschaut, dass er zur Nachfolge aufruft und Jesus dann auf die andere Seite des Ufers übersetzen möchte, um zwei Dämonisierten zu begegnen, was wir eben gerade in der Lesung gehört haben. Und diese Übersetzung von der einen Seite vom See auf die andere Seite des Sees war kein Kinderspiel. Es war ein heftiger Sturm. Und was wir uns hier klar machen müssen, vor allem wenn wir auch uns auf die Szene zubewegen, was Jesus mit diesen zwei dämonisierten Menschen dort erlebt. Er ist ja nicht alleine dort. Es ist ja nicht einfach nur die Geschichte von Jesus, die wir hier lesen, sondern es ist die Geschichte, die Jesus zwar hat, aber Menschen sind mit ihm. Sie sind in Begleitung und sie sehen, was er tut und sie erleben das mit ihm gemeinsam. Und es ist sein Wunsch und Wille, dass die Menschen, die ihn mögen, die ihn lieben, die an ihn glauben, dass sie auch mit ihm sind und er diese Dinge nicht alleine tut. Und hier müssen wir uns Folgendes klar machen. Also wir steigen heute voll rein. Ist dir klar, dass es Dinge im Leben von Jüngern Jesu gibt, die sie nicht und niemals durchmachen müssten, wenn sie Jesus einfach verlassen würden? Also die Jünger machen, das ist eine Zumutung, was die Jünger hier erleben mit Jesus. Wir haben eben gerade wieder ein Zeugnis gehört von einer Heilungstat Jesu an einer jungen Frau. Halleluja, das wollen wir erleben. Aber wir sind gerade in einem Moment am Matthäus-Evangelium, wo es nicht alles so einfach ist. Wo es nicht einfach nur Heilung nach Heilung, sondern das ist eine Zumutung, was die Jünger dort erleben. Und wir müssen uns bewusst machen, diese Jünger hätten auch einfach abends nach Hause gehen können und sagen können, Jesus, ist nett, was wir jetzt mit dir erlebt haben, aber du kannst gerne alleine aufs Wasser gehen und diesen Sturm erleben und alleine die dämonisierten Menschen erleben. Wir wollen da nicht mitmachen. Wir wollen Ruhe haben. Wir möchten diesen Abend ausklingen lassen. Und wer sich dafür entscheidet, nicht mit Jesus zu gehen, wird auch gewisse Stürme im Leben nicht erleben. Wir laden ja Menschen dazu ein, ihr Vertrauen auf Jesus zu setzen und ihm nachzufolgen. Aber das bedeutet auch, wer Jesus nachfolgt, entscheidet sich auch dazu, Stürme zu erleben, die er nicht erleben würde, wenn er nicht mit ihm geht. An diesem Abend, wo diese Jünger auf dem Wasser waren und diesen heftigen Sturm erlebt haben und haben gemerkt, so, es fordert gerade alles von uns, in der Nähe von Jesus zu sein. Wenn sie abends einfach daheim geblieben wären, dann wären sie eingeschlafen, schlummernd wie alle anderen in dem Land. Aber sie waren mit Jesus. Und wer mit Jesus ist, der erlebt krasse Dinge. Und krass nicht nur im positiven Sinne. Krasse Dinge, die einen echt an die Belastungsgrenze bringen. Die einen in die Verzweiflung stürzen können, weil man seine Treue an Jesus hat. Weil man an Jesus festhalten möchte, weil man von Jesus nicht weggehen möchte. Das kann einen schier ans persönliche Ende bringen. Und da gibt es manchmal so diese Frage unter uns Christen: Trägt uns Gott etwa mehr auf, als wir tragen können? Ihr kennt diesen Satz, oder? So, der Herr trägt nicht mehr auf, als dass du tragen kannst. Ist ja dann oft so ein tröstendes Wort. Ja, du gehst gerade durch eine schwere Zeit, aber es wird nie mehr sein, als es wirklich für dich handbar ist oder händelbar ist. Und woher kommt so ein, ich sag mal, frommer Spruch? Der kommt aus dem 1. Korintherbrief. In 1. Korinther 10, Vers 13 lesen wir: Keine Versuchung hat euch ergriffen, als nur eine menschliche. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet. Also über das, was ihr tragen könnt, werdet ihr nicht versucht werden, sondern mit der Versuchung wird er auch den Ausgang schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt. Okay, hier haben wir diese Idee, das, was wir durchleben, das ist hart, aber Gott wird dir nie mehr geben, nie mehr aufbürden, als dass du wirklich tragen kannst. Soweit so gut, aber was ist, wenn du in einer Situation steckst und dann kommt so ein frommer Bruder um die Ecke und sagt dir das? So, hey, halb so wild, es wird schon nicht so schlimm kommen. Es ist aber schlimm. Und ich habe das Gefühl, dass ich es nicht mehr aushalten kann. Ich habe das Gefühl, dass ich das nicht mehr tragen kann. Das, was du sagst, klingt gut. Und ich will das auch glauben. Aber in Anbetracht meiner Situation fällt es mir extrem schwer, dazu ein Amen zu finden. Kennt ihr solche Situationen, wo man denkt, so, diesen Bruder könnte ich gerade so in den Boden stampfen? So, Paulus sagt es aber. Paulus, ist es wirklich so, dass all das, was du erlebst, nicht irgendwie dich richtig hat verzweifeln lassen, dass du dann immer da warst und sagst, ja, der Herr wird mir schon nicht mehr auftragen, als ich tragen könnte? Und wenn wir unsere Bibel genau lesen, werden wir sehen, dass ein Paulus, der das geschrieben hat, auch erlebt hat, dass Gott tatsächlich mehr aufbürdet, als wir aus unserer Kraft tragen können. Ja, wie kann das sein? Wir lesen im 2. Korinther Kapitel 1, Vers 8 bis 9, wo Paulus biografisch von sich erzählt und er sagt hier Folgendes. Denn wir wollen euch nicht in Unkenntnis lassen, Brüder, über unsere Bedrängnis, die uns in Asien widerfahren ist, dass wir übermäßig beschwert wurden über Vermögen, über das, was wir können, sodass wir sogar am Leben verzweifelten. Das ist der Paulus, der im 1. Korintherbrief noch was anderes gesagt hatte. Gott hat uns an einen Punkt gebracht, wo wir am Leben verzweifelten. Wo ich sage, das Ding mit dir, Jesus, schön und gut, aber das bringt mich so ans Limit, dass ich eigentlich lieber jetzt gehen will. Und es gibt Menschen auch in unseren Reihen, die an diesen Limits schon waren, die genau das erlebt haben. Wir selbst aber hatten in uns selbst schon das Urteil des Todes erhalten. So, in mir, fertig. Schluss. Wir selbst aber hatten in uns selbst schon das Urteil des Todes erhalten, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Paulus sagt, der Herr wird dir nicht mehr geben, als dass du am Ende tragen kannst. Aber der Herr wird dir so viel auferlegen, wenn du sein Kind bist und mit ihm gemeinsam bist, dass deine menschliche Kraft wirklich ans Limit kommt, damit du lernst, dich mit deinem ganzen Menschen, mit Haut und Haar, vollkommen auf Gott zu verlassen und zu erleben, der Herr ist in den Starken mächtig. Aber dafür gibt es Momente in unserem Leben, wo unsere menschliche Energie, unsere Kraft, unser Vermögen komplett leer gelutscht werden muss. Wo wir denken, jetzt geht doch nichts mehr. Und dann kommt Gott ins Spiel. Dass du deinen Fokus neu ausrichtest und sagst, alles ist mir jetzt entglitten. Und ich habe schon das Todesurteil in mir, dass ich sage, ich will nicht mehr leben. Dass dann Gott in die Mitte tritt und sagt, und ich erwecke Tote zum Leben. Ich bin jetzt da, um dir Leben zu geben in deinem Sterben. In dem, was dich fertig macht. Wenn du mit Jesus nicht gehst, wirst du solche Momente vielleicht gar nicht erleben. Aber wenn du mit Jesus gehst, wirst du erleben, wie er dich führt, dass du an Grenzen kommst, wo Schluss ist, wo du dann aber den Herrn erleben sollst, in seiner Macht und in seiner Stärke. Das christliche Leben ist kein Ponyhof, ist kein Kinderspiel, ist nicht einfach ein bisschen Frömmigkeit, ein bisschen Musik, was wir hier machen und dann fröhlich nach Hause gehen. Wir hatten ein schönes Happening, so mal wieder Leute gesehen. Dafür ist ja der christliche Glaube da. Jesus nachzufolgen ist ein Abenteuer, was Lektionen bereithält und eine Lebensschule bereithält, die ist unvergleichlich und findest du nirgendwo anders. Und wir kommen ja gerade von diesem Sturm her, von dem Jesus und seine Jünger, den sie da überstanden haben und überlebt haben. Und als wenn diese Extremsituation nicht ausreicht, geht es Schlag auf Schlag weiter, indem wir lesen, Vers 28, unser Predigttext. Und als er an das jenseitige Ufer gekommen war, in das Land der Gadarener, begegneten ihm zwei Besessene, die aus den Grüften hervorkamen. Sie waren sehr bösartig, sodass niemand auf jenem Weg vorbeigehen konnte. Also diese Passage zeigt uns hier, dass Jesus plötzlich von zwei dämonisierten Personen konfrontiert wird. Und unser Text sagt, sie sind bösartig. Und das ist ein Weg, dort wo sie waren, das ist ein Weg, den jeder gemieden hat. Da ist man nicht lang gegangen. Man wusste, da hält man sich fern und ein Mensch geht dort nicht hin. Das meidet man. Und das weiß auch jeder, dass man dort nicht hingeht, weil das, was dort passiert ist, ist so radikal, so extrem, so heftig, unzumutbar. Dort dürfen wir nicht hin, um uns selber zu schützen. Aber wisst ihr, wen das gar nicht interessiert? Jesus geht dorthin, wo niemand hingehen will. Wo eine ganze Stadt, ein ganzes Land weiß, das ist der Ort, wo niemand hingeht. Und Jesus ist mit seinen Jüngern im Schlepptau und er will sie genau dort haben, wo niemand hingeht. Wo Krise ist, wo Bedrängnis ist, wo Unberechenbarkeit ist. Hey, ich will mit diesen Typen, die so unterwegs sind, ja, die völlig selbstzerstörerisch sind, völlig brutal und bösartig, ich halte mich da lieber raus. Ich halte mich da lieber fern. Ich weiß nicht, ob du solche Momente kennst, wo du denkst, ich will hier am liebsten weg, weil das, was mir hier gerade so begegnet, ist irgendwie hart für meine Seele. Ich war kürzlich zu einem Videodreh in Frankfurt und da habe ich gemerkt, was ich für ein Landei bin. Ich fahre mit meinem Smart voll in die City rein, steig aus und musste nur ein paar Meter gehen. 30 Sekunden. Aber in diesen 30 Sekunden in Frankfurt am Main, im absoluten Zentrum der Stadt, vom Auto bis zur Tür, bin ich 30 Sekunden gegangen und in diesen 30 Sekunden habe ich so viel Elend gesehen, dass es mir schwerfällt, das alles aufzuzählen. Unglaublich. Ich gehe da lang und sehe eine Not nach der nächsten, einen Konflikt nach dem nächsten, wie Leute um Hilfe schreien, wie Menschen drangsaliert werden, wie Menschen auf dem Boden liegen, wie Leute betrunken sind, wie sie drohen. Ich war völlig fertig, als ich musste in diese Tür rein und zumachen. Was ist das? In Emmendingen gibt es sowas nicht. Emmendingen hat auch Elend und Not. Aber das war so krass offensichtlich mitten in der City. Ich dachte so, boah, ich bin so behütet. Und was macht das mit mir? Und dann hatten wir da unser Programm und dann musste ich kurz nochmal zum Auto und dann gehe ich zur Tür und sage, Mist. Wieder 30 Sekunden, das an mich ranlassen. Schnell, zack, 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 zack. Und wieder zurück, zack, zack, zack. Ich habe das richtig so in mir bewegt, so, hey, wir predigen hier durchs Matthäus-Evangelium, wie Jesus den Unberührbaren nahe kommt. Könnt ihr euch noch erinnern? Hey, wir können wunderbarer darüber predigen und auf einmal sind die dann vor dir. Jesus möchte mit uns dorthin, wo niemand hingehen will. Jesus will an die Orte, die jeder meidet und jeder weiß, dass man es meiden muss. Und Jesus geht dort mit dir hin. Jesus will uns dort haben. Jesus möchte uns nicht nur hier haben. Hey, und jetzt predige ich nicht euch, sondern uns. Wo sind die Momente, wo sind die Gelegenheiten, wo ich wirklich Jesus folge, in Augenblicke, in Situationen, die ich am liebsten nicht haben möchte, die mich an meine Belastungsgrenze bringen. Warum tut Jesus das? Und vor allem, warum? Warum solltest du und ich überhaupt diesen Preis der Nachfolge zahlen? Ist ja nicht attraktiv. Jetzt könntest du sagen, ja, warte mal, wenn das der christliche Plan ist, wenn das Nachfolge Jesu bedeutet, dann packe ich meine Sachen und gehe hier raus und ihr habt mich nie wieder gesehen, weil ich habe daraus ja gar keinen Gewinn. Ich habe daraus gar keinen Nutzen. Aber wenn wir uns die Texte hier anschauen, dann sehen wir, nur wer mit Jesus an die Belastungsgrenze geht, wird auch das Staunen darüber erleben, dass Jesus derjenige ist, dem Wind und Wellen gehorchen. Und wenn du das erlebst, wie der Sohn Gottes in seiner Macht und Exzellenz Dinge tut, die niemand tun kann, dann wird es ein Staunen und eine Faszination in dir freisetzen, die niemand in diesem Land erlebt hatte, es sei denn, du warst mit Jesus in diesem Boot und hast den Allmächtigen gesehen in seiner Kraft. Aber die gesagt haben, Jesus, wir gehen ohne dich, wir gehen in unser Bett und wir werden dort schlummern. Die haben nichts von alledem erlebt. Denn nur wer mit Jesus an die Grenze geht, wird das Unmögliche möglich sehen. Nur wer mit Jesus auch an die Belastungsgrenze geht, auch zu diesen Menschen geht, die völlig fertig sind, der wird mit Jesus Wunder sehen, die du nicht erleben wirst, wenn du einfach nur deine Hände in den Schoß legst und sagst, ich will ein einfaches und ein komfortables Leben führen. Aber wer sich darauf einlässt, den Preis zu zahlen, überfordert zu werden in der Nachfolge Jesu, der wird auch überrascht werden von den Wundern und von der Fürsorge Gottes. Und das ist das, was Jesus uns zumutet. Wenn du mich in Macht und Kraft erleben möchtest, dann mir nach. Wenn du es einfach haben möchtest, geh. Geh nach Haus. Leb dein Leben und freu dich an der Vergänglichkeit. Aber das, was du mit mir durchleben wirst, wird so viel von dir kosten, aber du wirst so viel geschenkt bekommen, wie sie dir niemand sonst geben kann. Darum mir nach. Mir nach, weil mit mir wirst du merken, dass du menschlich völlig überfordert bist, aber wenn du dann dich an mich ranhängst, wirst du merken, dass ich der Starke bin, der dich trägt und der dich hält. Amen. Die Belastungsgrenze ist der Ort, an dem Gott seine Herrlichkeit und Kraft demonstriert. Immer dann, wenn wir in ein Risiko hineingehen, dort erfahren wir die Herrlichkeit Jesu. Dort zeigt sie sich. Willst du Herrlichkeit Jesu sehen? Willst du Herrlichkeit Jesu erfahren? Dann folge Jesus nach. Ihm hinterher. Dort, wo es alles von dir abverlangt. In Römer 8, Vers 37 heißt es nicht ohne Grund. Aber in diesem allen, also in allen möglichen Herausforderungen, sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Um Überwinder zu sein, braucht es Hindernisse, die man auch überwindet. Ein christliches Leben ist ein Überwinderleben. Das bedeutet, es sind Schwierigkeiten, Herausforderungen, die sind manchmal nur da, weil du Jesus nachfolgst. Und das müssen nicht immer nur hochgeistliche Dinge sein. Es gibt Herausforderungen im Natürlichen, wie ein Sturm auf dem Wasser, der vermeintlich überhaupt nichts Geistliches zu sagen hat und dennoch hat es hier eine geistliche Komponente, dass ich mit natürlichen Problemen konfrontiert bin, die sind nur da, weil ich Jesus lieb habe. Deswegen ist auch in Lukas 4 und auch in Matthäus 4, wenn ich mich jetzt nicht irre, die Versuchung Jesu in der Wüste von Satan. Und Satan bietet ihn einfach nur weltliche Annehmlichkeiten an. So weltliche Schwierigkeiten kann ich für dich lösen. Und so manches Problem, in dem du steckst, wo dir die Kraft gerade flöten geht, wenn du Jünger Jesu bist, kalkuliere mit ein, es kann sein, dass du das durchlebst, alleine deswegen, weil du Jünger Jesu bist. Und weil Jesus dich an einem Punkt haben möchte, wo du vollkommen auf Gott vertraust und lernst, dass Gott wirklich derjenige ist, der die Toten zum Leben auferweckt. Wir gehen weiter. In Vers 29 lesen wir: Und siehe, sie schrien und sagten: Was haben wir mit dir zu schaffen, Sohn Gottes? Bist du hierher gekommen, uns vor der Zeit zu quälen? Also in unserem Text heißt es, dass wir Besessene haben, die richtig rumpoltern und richtig außer sich sind. Die anderen Evangelien beschreiben diese Szene noch ein bisschen dramatischer, was die Dämonisierten hier anstellen. Also sind richtig schräge Typen. An dieser Stelle möchte ich noch mal einen ganz kurzen Rückblick machen zu einer Predigt im Juli. Ihr wisst natürlich, wovon ich rede. Da hatten wir es an einer Stelle in einer Predigt davon, dass durch das Reich Gottes können wir befreit sein von dämonischen Einflüssen. Ich habe dort in meiner Predigt erwähnt, dass ich von der Begrifflichkeit der Besessenheit Abstand nehme und habe gesagt, dass es diese Begrifflichkeit der Besessenheit in der Bibel nicht gibt. Jetzt lest ihr in euren Bibeln, dass es da zwei Besessene gibt. Und dann wurde ich gefragt, aber ich lese es doch in meiner Bibel, dass da Besessenheit ist. Wie kannst du sagen, dass es Besessenheit als solches vom Vokabular nicht gibt? In unseren deutschen Übersetzungen steht da besessen, aber im Griechischen gibt es diese Vokabel der Besessenheit nicht. Es geht einfach nur um Dämonisierung, dass Dämonen Kraft ausüben, Einfluss ausüben auf Menschen, auf Individuen. Und warum ich von dem Begriff der Besessenheit Abstand nehme, hat folgenden Grund. Viele Christen ziehen überhaupt nicht ins Kalkül und in ihre Rechnung, dass Satan irgendwo am Werk ist, weil sie in ihrem Kopf haben, wenn Satan da ist, ist jemand besessen und das heißt, er hat keine Kontrolle mehr über sich. Das ist der einzige Modus, den einige Christen kennen, wo Satan präsent ist, ist völliger Kontrollverlust des Individuums. Versteht ihr mich? Das kann sein, ist auch bei denen so. Aber es gibt unterschiedliche Grade des dämonischen Wirkens unter Menschen. Und so sehen wir, das habe ich da damals im Juli gemacht, um zu zeigen, dass es sehr unterschiedliche Facetten dämonischen Wirkens im Leben von Menschen gibt. Und wenn wir immer von Besessenheit sprechen und jemand tatsächlich kommt, hey, ich hab offenbart bekommen, dass Satan am Werk ist in Lebensbereichen, so, ja, bist du besessen, also hast du gar keine Kontrolle mehr über dich. Diese Begrifflichkeit führt uns manchmal in eine Enge, die Bibel selber nicht so hat. Sie hat ein großes Spektrum an der Art und Weise, wie Satan wirkt. Manchmal ist es subtil. Manchmal ist Satan mit ganzen Legionen da, mit Hundertschaften, dass viele Dämonen in Menschen stecken. Ja? Und das ist sehr, sehr unterschiedlich. Deswegen spreche ich nicht so sehr von Besessenen und bin kein Fan davon, dass unsere Bibeln hier von Besessenheit sprechen. Ich spreche eher von Dämonisierung oder von dämonischer Aktivität, dämonische Attacken, die auf uns gefahren werden. Die können auch zur Folge haben, dass es zu einer völligen Machtübernahme kommt. Ist aber nicht zwangsläufig so. In unserem Fall jetzt ist es tatsächlich so. Okay. Kommen wir zurück zu unserem Text. Das war jetzt ein kleiner Exkurs. Sie sagen, was haben wir mit dir zu schaffen, Sohn Gottes? Bist du hierher gekommen, uns vor der Zeit zu quälen? Das ist eigentlich schon fast eine ironische Geschichte, die wir hier lesen. Warum? Aus unserem Text vorher, wenn wir den Text lesen, endet die Passage auf dem See, wo die Jünger Jesus anschauen, wie er den Wellen und dem Wind gehorcht hat, aufzuhören. Und sie fragen: Wer ist dieser? Was ist das für ein Mann? Und jetzt kommen wir zu unserer nächsten Story, zu der nächsten Begebenheit. Und nun offenbaren Dämonen die Wahrheit über Jesus. Die Dämonen wissen, wer das ist. Die Jünger, die mit Jesus unterwegs sind, haben überhaupt gar keinen Schimmer, wer das ist. Und die Dämonen stehen sozusagen neben den Jüngern und sagen: Ihr wisst nicht, wer das ist? Wir wissen, wer das ist. Das ist der Sohn Gottes. Ihr habt überhaupt gar keine Ahnung, aber wir verraten es euch mal. Also, es ist schon sehr sonderbar, dass Jünger Dinge verborgen bleiben, die Dämonen sehr wohl wissen. Und das, was sie über die Identität von Jesus offenbaren, ist der Titel, dass er der Sohn Gottes ist. In Jakobus 2, Vers 19 lesen wir: Du glaubst, dass nur einer Gott ist, du tust recht. Auch die Dämonen glauben und zittern. Die Dämonen glauben auch. Sie wissen, wer Jesus ist. Sie wissen ganz genau, wozu er fähig ist. Und sie zittern. Wenn die Dämonen Jesus als Sohn Gottes identifizieren, gibt es ganz schnell Probleme in uns. So, hat Gott im Himmel ein Baby gemacht? War Maria irgendwie sexuell aktiv mit dem Vater im Himmel? Und deswegen gibt es jetzt irgendwie so einen Sohn. Und das kriegen einige dann nicht auf die Kette. Kennen wir auch von anderen Religionen, die Schwierigkeiten haben mit diesem Titel Sohn Gottes. Wenn die Dämonen Jesus als Sohn Gottes identifizieren, dann denken sie nicht an biologische Kategorien. Denk du das auch nicht. Wenn Jesus sich als Sohn Gottes präsentiert, dann geht es nicht um eine biologische Kategorie. Wir lesen in unserer Bibel, dass alles, was der Vater tut, das tut ebenso auch der Sohn. Johannes 5, Vers 19. Deshalb sollen alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Johannes 5, Vers 23. Und in Hebräer 1, Vers 3 heißt es: Jesus ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Macht. Es geht hier nicht um biologische Abstammung, dass Jesus irgendwann ein kreiertes Geschöpf wurde, sondern wenn gesagt wird, er ist der Sohn Gottes, dann bedeutet es, er ist das Ebenbild dessen. Wir sehen, wenn wir den Sohn sehen, sehen wir den Vater. Sie sind vollkommen eins. Deswegen, wenn wir Sohn Gottes sagen, dann bedeutet das, es ist Gott selbst. Es ist der Gott, den wir sehen, der sich uns zeigt, der den Vater uns erklärt. Und deswegen hat Jesus gesagt, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Ich bin nicht nur ich bin kein biologisches Produkt von ihm, so irgendwie zweiter Rangordnung, sondern wir stehen gemeinsam in der Gottheit. Das ist dieses Geheimnis der Dreieinigkeit. Und das ist das, was die Dämonen hier zum Ausdruck bringen. Wir haben es hier nicht mit irgendeinem Propheten zu tun, sondern mit dem Abdruck Gottes. Wir sind mit Gott selbst konfrontiert. Und dem Sohn Gottes, das erleben wir, müssen Krankheiten und Naturgewalten gehorchen. Und jeder wusste, dass dazu allein einer fähig ist, und zwar Gott selbst. Und die Dämonen wissen hier in der Konfrontation mit dem Sohn Gottes, der Retter der Welt und der Richter der Finsternis ist gekommen. Der Retter der Welt, hier ist der gekommen, der diese zwei Individuen befreien möchte und erlösen möchte. Und das geht damit einher, dass auch die Finsternis gerichtet werden muss. Und das ist interessant. Die Dämonen sagen ja nicht: Jesus, bitte hab Erbarmen mit uns. So, sei uns gnädig. Jesus, sei uns sündigen Dämonen gnädig. Das ist nicht das, was sie sagen. Sie bitten nicht um Erbarmen, sie bitten nur um Aufschub. Warum? Hier sagen sie: Bist du hierher gekommen, uns vor der Zeit zu quälen? Satan und seine Dämonen, die kennen ihr Schicksal. Sie wissen, was ihnen blüht. Und daran wird sich auch nichts mehr ändern. Das ist eine harte Wahrheit. Es gab auch für die gefallenen Engel einen Punkt, Point of No Return. Ein Punkt, wo es nicht mehr zurückgeht. Da gab es eine Linie, die sie überschritten haben und sie wussten, jetzt kann ich nicht mehr zurück. Und Jesus spielt dann auch nicht. Jesus zeigt hier auch seine absolute Härte. Ihr bleibt dort. Und sie wissen das. Sie wissen um die Konsequenz so sehr, dass sie noch nicht einmal fragen: Können wir vielleicht doch noch irgendwie in dein Team rüberspringen? Sie wissen, es gibt eine festgelegte Zeit, wenn sie gerichtet und verdammt werden und in die Hölle geworfen werden. Boah, das ist eine harte Wahrheit. Aber sie ist wichtig, dass wir sie hören. Denn es gibt manchmal auch unter Christen, aber ich würde sagen vor allem unter Nicht-Christen, also Menschen, die Jesus nicht kennen, die nicht der Bibel glauben, besteht unter Nichtchristen so eine Vorstellung darüber, dass die Hölle der Herrschaftsbereich des Satans wäre. Da hat der Satan seinen Thron und dort gelten seine Spielregeln und hey, was soll ich im Himmel? Ich will das, was ich jetzt hier gerade auslebe in meiner Rebellion gegen Gott, das, was ich einfach für gut empfinde, das möchte ich einfach in der Hölle einfach noch weiter treiben und noch intensiver. Da möchte ich mich richtig austoben, denn das ist der Ort, wo ich ausgelassen alle meine Begierden hemmungslos ausleben kann. Das ist der Ort der Hölle und da möchte ich eigentlich dann auch hin. Die Dämonen wissen davon nichts. Die Dämonen haben überhaupt gar keine Kenntnis von solchen primitiven, naiven Vorstellungen. Sie wissen, Rebellion gegen Gott und die Ablehnung Jesu wird mit der ewigen Verdammnis bestraft. Und nicht, da haben wir dann richtig mal Platz und können machen, was wir wollen. Wir haben vorhin gelesen, dass die Dämonen glauben und sie zittern. Warum zittern sie denn? Konfrontiert mit dem Sohn Gottes wissen sie, Jesus wird eine Qual für uns sein. Hört mich gut. Bist du vor der Zeit gekommen, um uns zu quälen? Sie sprechen hier tatsächlich Wahrheit aus. Sie wissen, dass Jesus für sie Qual bedeuten wird am Ende der Tage. In Offenbarung 20, Vers 10 lesen wir, und der Teufel, der sie verführte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, wo sowohl das Tier als auch der falsche Prophet sind, so endzeitliche Figuren, gehen wir jetzt nicht weiter rein, und sie werden Tag und Nacht gequält, werden von Ewigkeit zu Ewigkeit. Man kann es dramatischer eigentlich gar nicht beschreiben, was an diesem Ort stattfinden wird. Das ist nicht der Ort, wo Satan regiert, sondern der Satan und seine Dämonen werden gerichtet in diesem Feuersee Tag und Nacht, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und sie werden Qualen leiden. Warum? Weil Jesus im Gericht präsent sein wird. Gott ist in der Hölle nicht einfach abwesend. Einige sagen, ja, die Hölle ist einfach ein Ort, wo Gott nicht da ist. Falsch. Gott ist da. Aber er ist nicht mit seinem wohlwollenden Segen und seiner Liebe präsent, sondern ausschließlich mit seinem Gericht und mit seiner gerechten Strafe für alle, die in diesen Ort kommen. 2. Thessalonicher 1, Vers 9. Sie werden, und hier geht es jetzt nicht nur um Dämonen, sondern alle, die Jesus Christus ablehnen und sich nicht für ihn entscheiden. Sie werden Strafe leiden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Stärke. Jesus ist nicht nur sweet Jesus. Jesus ist nicht nur süß und freundlich und nett und liebevoll. Jesus hat auch Gericht im Petto. Und er offenbart uns in der Heiligen Schrift zum einen, es gibt einen Weg der Rettung, dass du in die Gegenwart des Vaters seiner Liebe kommst. Aber wenn du das ausschlägst, wird es einen Ort geben, wo du dann den Herrn sehen wirst, aber mit seinem strafenden Angesicht. Und es wird eine Qual für dich sein, das Gericht Gottes zu schmecken, zu erleiden. Ich hasse es, über dieses Thema zu sprechen. Wenn ihr jetzt hier in den Reihen sitzt und mich vielleicht noch nicht so gut kennt, vielleicht seid ihr erst ein, zwei, dreimal da und denkt so, boah, ey, der wartet so richtig darauf, bis er endlich so seine Hassbotschaft rausholen kann. Wer ein treuer Verkündiger des Wortes Gottes sein möchte, darf sich nicht scheuen, auch diese Wahrheiten zu benennen. Und die Dämonen wissen, Jesus, du bist eine Qual für uns, wenn du uns jetzt richtest. Offenbarung 14, Vers 10 wird es wiederholt, dass der Gottlose mit Feuer und Schwefel gequält wird vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Das Lamm Gottes. Das Lamm Gottes, was am Kreuz gestorben ist, hat keine Hollywood-Show abgezogen, wo wir irgendwie sehen, ach, was für ein Held, dass er uns so sehr liebt und seinen Prinzipien treu bleibt bis in den Tod. Höllenqualen hat unser Jesus durchlebt. Versteht ihr? Wir dürfen die Intensität und die Dramatik der Wahrheit über das ewige Gericht dürfen wir nicht schmälern. Wenn du das tust, dann raubst du dem Kreuz die Größe und die Kraft. Weil das, was dort durchlebt wird, das hat Christus an unserer Stelle durchlebt. Deswegen müssen wir an diesem Punkt nicht weg von dem, sondern wir müssen uns der Realität stellen. Es ist Wahrheit. Jesus weiß es. Die Engel wissen es. Und Satan und seine Dämonen wissen es auch. Und das ist so eine fixe Sache, dass die Dämonen wissen, wir können hier nichts bitten. Wir können hier nichts mehr bitten, sondern wir bitten hier einfach nur noch um Aufschub des endgültigen Gerichts. Sie waren irritiert. Sie dachten, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen des ewigen Gerichts. Aber dass der Punkt noch nicht da ist und wir Gnade haben heute, das war denen noch verborgen. Und es geht weiter. Es weidete aber fern von ihnen eine Herde von vielen Schweinen. Die Dämonen aber baten ihn und sprachen, wenn du uns austreibst, so sende uns in die Herde Schweine. Und er sprach zu ihnen, geht hin. Sie aber fuhren aus und fuhren in die Schweine. Und siehe, die ganze Herde stürzte sich den Abhang hinab in den See und sie kamen um in dem Gewässer. Wenn wir uns diese ganze Szene anschauen, sehen wir einen Wesenszug von Dämonen, den sie bis heute nicht abgelegt haben. Wenn du dir die Aktivität der Dämonen anschaust, dann heißt sie schrien, sie sagen, sie bitten, sie sprechen. Die stolpern fast über sich selbst und sie sind nicht in der Ruhe. Sie haben keinen Frieden, sondern sind aufgebracht und sehr, sehr intensiv und machen ziemlich viel Lärm. Also wenn du einfach nur die Vokabeln so anschaust, merkst du, okay, hier auf der Seite haben wir die Dämonen. Sie machen und tun. Und auf der anderen Seite hast du einen ganz geschmeidigen Jesus, der keinen großen Zirkus macht. Wir sehen hier nicht Jesus, und er sprach und er ging und nix. Jesus ist ganz entspannt und das heißt hier, und er sprach zu ihnen. Hier haben wir eigentlich nur ein griechisches Wort. Geht oder verschwindet oder fort. Viel Brumborium auf der einen Seite. Und ein sehr reduzierter Jesus, der um seine Vollmacht weiß und weiß, nur ein Wort genügt und fertig. Es ist wichtig für uns zu hören, diese Dramatik, denn wenn wir konfrontiert sind mit dämonischen Einflüssen, denken manche, man muss irgendwie einen Zirkus veranstalten, um Dämonen zu vertreiben. Die Aktivitäten des Satans irgendwie zu dämpfen oder ihnen die Flucht zu schlagen. Jesus hat auch keine großen Anstalten gemacht, als er versucht wurde vom Satan, sondern schlicht und ergreifend, es steht geschrieben, zack, es steht geschrieben, raus, es steht geschrieben, raus. Ganz entspannt, nüchtern, mit klarem Verstand und nicht so wie die Dämonen, die schier keine Ruhe haben. Zu Recht. Darum ist übrigens auch nicht verwunderlich, dass Menschen, die unter dämonischen Einflüssen leiden, wenn Gottes Gegenwart sich zum Beispiel in Gemeinde manifestiert, werden Menschen unruhig. Ich habe das schon mal erzählt von Menschen, die mir bekannt sind, die in der Gegenwart Gottes, wo alle den Herrn anbeten, dass Menschen mit dämonischen Einflüssen auf einmal so unruhig werden, dass sie nicht auf ihrem Platz bleiben können, sondern schier fliehen müssen, weil sie das nicht ertragen. Und man sieht ja, sie ertragen diese Präsenz des Sohnes Gottes nicht und werden wild. Jesus ist ruhig. Geht. Wir sehen hier die Dynamik zwischen den Dämonen und Jesus, aber wir dürfen nicht vergessen, die Jünger sind dabei. Die Jünger sind da. Sie bekommen das alles mit. Und das, solche Momente sind echt eine Zumutung. Solche Momente, ich weiß nicht, wer von euch schon mal so etwas erlebt hat, aber das, da kommst du echt an deine Belastungsgrenze. Warum mutet Jesus seinen Jüngern das alles zu? Warum macht er das nicht einfach alleine? Jesus will seine Jünger in Situationen hineinmanövrieren, die menschlich hoffnungslos sind und auch überfordernd. Jesus macht das bewusst. Er macht bewusst diese Dinge nicht allein. Er will sich in uns verherrlichen, damit wir die Macht Gottes kennenlernen, dass wir merken, wenn wir uns das 8. Kapitel allein anschauen, der Sohn Gottes, der regiert über Krankheit, über Naturgewalten und das Böse. Über alles ist er der Chef, ist er der Regent. Und ich soll das miterleben, ich soll das durchleben, damit mein Vertrauen wächst, dass wir es wirklich mit dem Allmächtigen zu tun haben und dass er wirklich vertrauenswürdig ist, um kraftvoll in meinen Situationen einzugreifen. Denn es wird der Punkt kommen, ausgehend von Matthäus 8, wo Jesus nicht mehr da ist, sondern sich zur Rechten des Vaters setzt und die Jünger allein sind. Deswegen waren sie auch traurig, als Jesus gesagt hat, übrigens, jetzt ist bald hier vorbei für mich, ich werde jetzt ans Kreuz gehen und dann werde ich zum Vater gehen. Und die Jünger wurden traurig. Ja, klar, wirst du traurig. Wie, du lässt uns allein mit diesem ganzen Stress? Ihr habt gesehen, wer ich bin. Ihr wisst, dass in meinem Namen Kraft ist. Und ich habe in der Kraft des Heiligen Geistes gehandelt und ihr solltet mitgehen, ihr solltet lernen, damit ihr die Dinge tut, die ich getan habe. Weil ihr verbunden seid mit mir, weil ihr Vertrauen gewonnen habt in meine Macht. In 1. Johannes 3, Vers 8 heißt es, hierzu ist der Sohn Gottes offenbart worden, damit er die Werke des Teufels vernichtet. Das sehen wir hier. Jesus zerschlägt die Werke des Teufels und setzt Menschen frei, die eben gerade noch sehr unfrei waren. Dazu ist Jesus gekommen. Aber Jesus nimmt seine Jünger mit, nicht nur einfach, damit sie sehen, dass er die Werke des Teufels vernichtet, sondern er möchte, dass wir jetzt in seinen Fußspuren laufen. Deswegen sagt derselbe Johannes in demselben Brief, ein Kapitel zuvor, in 1. Johannes 2, Vers 14, ich habe euch, ihr jungen Männern, geschrieben, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Das aber nur auf Grundlage, dass ich mit euch bin, dass das Wort Gottes in euch bleibt. Deswegen lesen wir auch miteinander, dass das Wort Gottes in uns bleibt und wir in den Herausforderungen mit dem Bösen widerstehen können und überwinden können. Jesus bringt dich an Belastungsgrenzen. Das ist sein Plan. Das gehört zur Jüngerschaft. Das ist der Preis der Nachfolge. Nicht jeder ist bereit, diesen Preis zu zahlen. Aber wer bereit ist, diesen Preis zu zahlen, wird Jesus in Macht und Kraft erleben. Und wird sehen, wie Jesus uns an die Hand nimmt, dass wir in seiner Kraft wandeln und nicht länger in unserer. Aber dafür müssen wir durch diese Lebensschule gehen. In unseren Tagen, wir kommen jetzt langsam zum Ziel, in unseren Tagen gibt es bei dieser Geschichte oft so eine sentimentale Frage, was ist mit den Schweinen? So, hey, ich liebe Tiere, Jesus, eine ganze Herde. Es kam noch nicht mal aufs Brot. Warum hat Jesus die Schweine sterben lassen? Wenn wir diese Passage lesen, dann gibt es seltsame Elemente in der Geschichte, oder? Ist irgendwie so, hä? Warum? Und weswegen? Und warum so? Und warum stürzen sich da? Also, da gibt es dann einige Theorien, aber ehrlich gesagt, diese Passage hat seltsame Elemente, die irgendwie so für mich, hä? Verstehe ich nicht. Die Bibel erklärt uns auch nicht alles. Aber durch den Tod der Schweineherde wird hier etwas offenbar, was ohne Tod der Schweineherde nicht so offensichtlich werden würde. Und zwar kommen die wahren Werte der Bevölkerung ans Tageslicht. Wir lesen Vers 33 bis 34. Und diese Verse lesen wir nur deswegen, weil so viel Schweine den Abhang runter und tot. Und habt jetzt im Hinterkopf, Schweine damals, in der damaligen Kultur, erstes Jahrhundert, unreine Tiere, von denen man sich fernhält, die man nicht zu sich nimmt, so in der damaligen Epoche. Unreine Tiere. Vers 33 bis 34. Und die Hüter, also die Schweinehirten sozusagen, die Hüter aber flohen und gingen in die Stadt und verkündeten alles und das von den Besessenen. Und siehe, die ganze Stadt ging hinaus, Jesus entgegen. Und als sie ihn sahen, baten sie, dass er aus ihrem Gebiet weggehen möge. Wir hören immer wieder, wir lesen immer wieder davon, dass von Jesus wird erzählt und dann geht eine ganze Masse Jesus entgegen und in der Regel, um ihn irgendwie einzuladen und ihn zu sich zu nehmen. Und hier merken wir auf einmal, wenn du das erste Mal liest, erwartest du eigentlich, dass alle sich irgendwie freuen. Hey, das sind Mitbürger unserer Stadt befreit worden. Halleluja. Das heißt, er kann wirklich schräge Dinge wieder gerade biegen. Und sie kommen hin und dann stolpert es. Moment mal, hä? Die wollen, dass er sogar geht. Und das ist krass. Eben gerade hat Jesus Dämonisches aus dem Land verjagt. Und nun wird der Sohn Gottes aus dem Land vertrieben. Das ist krass. Auf die Dämonenaustreibung folgt eine Gottesaustreibung. Jesus ist gekommen, um Gebundene frei zu machen, um Sündern zu vergeben. Aber es gibt auch die Dynamik in unserem menschlichen Herzen, in der Konfrontation mit Jesus, dass wir sagen, du verschwinde, du gehe, dich wollen wir hier nicht haben. Wir treiben dich aus unserer Mitte, wir heißen dich hier nicht willkommen. Wir sehen hier eine zweifache Austreibung in dieser Geschichte. Jemand schrieb dazu, zu allen Zeiten hat die Welt Jesus abgelehnt, weil sie lieber ihre Schweine behalten will. Zu allen Zeiten hat die Welt Jesus abgelehnt, weil sie lieber ihre Schweine behalten will. Und das ist so wahr auch für unsere heutige Zeit. Jesus wird verbannt. Jesus wird marginalisiert, wird in die Ecke gedrückt. Wir wollen Jesus überwinden als Gesellschaft, weil wir lieber unsere Unreinheiten behalten wollen, weil wir sie lieb gewonnen haben und wir wollen nicht, dass sie uns jemand wegnimmt. Diese Menschen schätzen ihre Schweine mehr als die Befreiung von dämonischen Einflüssen. Völlig irrational. Völlig unlogisch zu sehen, hier ist etwas Gutes, was entsteht. Aber der Mensch ist in der Lage, zu dem Guten, was Gott gemacht hat, zu sagen, das ist mir nicht gut. Das ist für mich widerlich. Ich will lieber das, woran ich gewöhnt bin, festhalten. Nicht jeder ist scharf drauf, den Sohn Gottes zu erleben. Nicht jeder will das. Auch hier, wir predigen Jesus. Nicht jeder will Jesus. Wir sehen, Jesus hat Kraft über Krankheit, über Naturgewalten und über das Böse. Und trotzdem ist nicht jeder scharf drauf, den Sohn Gottes zu erleben. Denn wenn Jesus so göttlich und heilig ist, ist es unberechenbar, was Jesus mit meinem Leben vorhat. Und das ist das, was die erleben. Jesus ist gekommen und hat das Leben von zwei Individuen völlig auf den Kopf gestellt, in Konfrontation dessen, kriege ich Angst? Mit diesem Jesus will ich es nicht zu tun haben, weil das könnte bedeuten, dass er auch mein Leben völlig verändert. Und so erleben das sogar manche Menschen, die zum Glauben kommen, dass wenn sie in ihre Familie gehen, die vielleicht Jesus nicht kennt, und erzählen, was Jesus getan hat in ihrem Leben, dass Jesus Dinge aufgeräumt hat, dass man voll auf der geraden Spur auf einmal unterwegs ist. Aus Unordnung wurde Ordnung, aus Finsternis wurde Licht. Denke ja nicht, dass alle Familienmitglieder dann gleich hip hip hurra schreien, obwohl sie die positiven Auswirkungen sehen können.
sagen sie, ich sehe dieses Licht, aber es ist mir zuwider. Ich will es nicht. Jesus erlebt das schon seit seinen Anfängen. In Johannes 1 heißt es, das Licht ist in die Welt gekommen, aber die Finsternis nahm ihn nicht an. Sie wollen nämlich in der Finsternis bleiben. Sie lieben ihre Finsternis. Und selbst wenn sie sagen, ja, ich sehe, für dich ist das echt gut, aber ich kriege Angst, dass das, was mir lieb und teuer ist, dass Jesus das verändern müsste. Und das versetzt nicht nur uns Jünger an die Belastungsgrenze, sondern auch Menschen, die Jesus nicht kennen, werden von Jesus an ihre Belastungsgrenze geführt. Und die Menschen der Stadt, so heißt es hier, sie baten Jesus wegzugehen. Vielleicht befindest du dich auch in einer Situation, wo du überlegst, gebe ich mein Leben Jesus oder lieber nicht? Und erwägst, einen Schlussstrich zu ziehen und zu sagen, Jesus, geh weg von mir, ich will das nicht mehr. Beachte. Und das lehrt uns diese Passage. Wer bittet, dem wird gegeben. Ich denke ja nicht, dass Jesus so ein Wort nicht ernst nehmen würde. Wer bittet, dem wird gegeben. Nicht nur die guten Dinge. Denn das nächste Kapitel geht so los. Und er stieg in ein Boot und setzte über und kam in seine eigene Stadt. Jesus geht. Wenn du ihn auslädst und ihn nicht willst, Jesus wird nicht die ganze Zeit betteln. Er wird irgendwann gehen. Das ist ein ernstes Wort. Wer bittet, dem wird gegeben. Bitte nicht, dass Jesus von dir weggeht. Nur weil dir die lieben Dinge in deinem Leben vielleicht weggenommen werden könnten. Weil Gott dort auf einmal aufräumen würde. Jesus tut das nicht, um dir was Schlechtes zu tun. Jesus sieht, dass du unfrei bist. Jesus sieht, dass die Dinge, die du anscheinend in Freiheit ausübst, dass sie dich knebeln. Dass du die Potenziale Gottes eben nicht entfalten kannst. Denn nur alleine, verbunden mit unserem Schöpfer, können wir als Geschöpfe auch florieren. Und wir geben uns mit Dingen zufrieden, die nur billig sind im Vergleich zu dem, was Jesus uns geben kann. Und diese Passage lädt uns ein, vertraue dem Sohn Gottes. Gib ihm dein Leben und bitte ihn vielmehr, Jesus, ich komme dir entgegen, aber ich will es nicht wie die Leute tun. Ich habe zwar Muffensausen, weil ich nicht weiß, was da passiert, wenn du auf einmal in mein Leben trittst, aber du bist gut. Und du meinst es gut. Du hast mich geschaffen. Wer bin ich, dass ich nicht zu meinem Schöpfer zurückkehren sollte und sagen könnte, ich möchte nach Hause kommen? Komm nach Hause. Und einige sind hier, die sind noch nicht nach Hause gekommen. Jesus möchte dich zu sich holen. Bitte ihn, dass er deine Sünden vergibt, dass er dich befreit von deinen Bindungen. Lass für dich beten, aber geh nicht einfach. Geh nicht einfach. Ja, es ist hart. Der Preis der Nachfolge ist hoch. Aber der Gewinn, den wir haben durch die Nachfolge, ist so viel größer. Und zwar eine Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen. Lass uns aufstehen zum Gebet.